Also ich gebe auch mein Smartphone nicht gern her. Also wenn du jetzt sagst, darf ich es kurz halten? Nicht so gern.
Löst ungut. Ja, stimmt, mag ich auch nicht.
Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
Die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Heute mit einem Teil 2 für dich. Letzte Woche haben wir schon über das Thema Social Media gequatscht. Und so viele aus der Krone-Hit Community haben sich damit identifiziert, dass wir gesagt haben, hey, heute gleich nochmal, heute geht noch was. Und heute stellen wir uns die Frage, ist meine Nutzung noch normal? Und ab wann wird es gefährlich?
Und wird es überhaupt gefährlich, Social Media?
Das musst eigentlich du beantworten,
ja,
als psychotherapeutischer Experte, Daniel.
Ja, schönen guten Abend. Ja, es ist eine Frage, wo sich die Wissenschaft auch nicht ganz einig ist, muss man ehrlich sagen. Es ist ja relativ neu, Social Media, gibt es doch nicht so lange. Nachdem aber Social Media natürlich einen Siegeszug angetreten hat und ich glaube von 9 Milliarden Menschen, 5 Milliarden Menschen Social Media nutzen und in Österreich sind es 80-90%, also es gibt kaum jemanden, der nicht Social Media nutzt, da kann es natürlich auch sein, dass Social Media krank macht? Fragezeichen. Das ist die große Frage. Es gibt Indizien dafür, dass ein Konsum zu psychischen Schäden auch führen kann. Also es kann sein, dass Social Media nicht aber ausschließlich dafür verantwortlich ist, aber Depressionen verstärkt, Angststörungen verstärkt. Es gibt sogar aktuell die Überlegung, ob man nicht einen eigenen Namen für eine Social-Media-Krankheit entwickeln soll. Es gibt ja bislang nur Internetabhängigkeit.
Gibt es da schon Vorschläge?
Ja, es gibt einen Vorschlag, soziale Netzwerknutzungsstörung.
Das
wäre der etwas sperrige Begriff.
Das klingt spannend.
Genau, und da ist halt jetzt die Frage, die große Frage, die man sich stellt. Also es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf unsere Psyche, wenn man viel auf Social Media ist.
Aufs ganze Leben.
Ja, aufs ganze Leben.
Wir leben ja teilweise nur noch vor dem Kasterl. Immer wenn ich mit meiner Oma rede, denke ich mir, die ist wirklich so mitten im Gespräch, da gibt es keine Ablenkung, die ist fokussiert und dann kommt eine Nachricht und ich bin schon wieder am Handy und dann ist mein Bruder am Handy und meine Mama und Oma und Opa sitzen einfach da und hören zu und sind nicht ständig überflutet. Also manchmal würde ich mir echt wünschen, ich könnte so ein bisschen in der Zeit zurückgehen.
Oder du legst das Handy weg.
Ja. Aber es ist halt
auch
immer bei mir, das ist wirklich so, das, ich weiß, das ist, wirst du jetzt schon sagen, nicht gut, aber das klebt regelrecht an mir. Also,
ich glaube,
ist immer dabei.
Man muss der Tatsache ins Auge blicken, das Handy, das Smartphone ist ein Teil von uns geworden und wir können es jetzt auch nicht wegreden und deshalb warne ich auch davor, dass man das pathologisiert, also sagt, das ist eine Krankheit, wenn man permanent am Handy ist. Wir müssen einfach der Tatsache ins Auge blicken und das ist ja auch nicht nur schlecht. Das Handy, Social Media gehört zu unserem Leben. Ja, das ist anders als noch vor 20 Jahren, da hat sich was verändert. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich daran gewöhnen, wir müssen einen Umgang damit lernen, damit es uns nicht schadet, weil da ist sich die Wissenschaft schon einig. Wenn ich jetzt schon vorbelastet bin, verletzlich bin, zum Beispiel eine depressive Stimmung habe oder auch ein ängstlicher Mensch bin und der halt Tendenzen dazu hat, eine Angststörung zu entwickeln, da kann das Social Media wirklich wie ein Brandbeschleuniger sehr, sehr schnell und entfachen und auch beschleunigen. Und natürlich macht es auch etwas mit unserem Hirn. Unser Hirn ist das nicht gewohnt. Das ist eine Reizüberflutung. Und es gibt schon Gefahren. Das ist jetzt nicht, also ich möchte nicht sagen, dass es keine Gefahren gibt. Aber ob es wirklich so extremst krank macht, wie man Social Media nachsagt, das werden wir uns heute im Detail anschauen.
Ja, und da gibt es ja auch ganz viele Aspekte. Zum Beispiel Essstörungen, unrealistische Vergleiche auf den Körper bezogen, Mobbing, Fake News, ja, Depressionen und auch Strategien und Behandlungen. Das alles werden wir mit dir besprechen.
Du bist nicht allein.
Wir stellen uns die Frage, macht uns Social Media krank? Daniel.
Ja, das ist eine super Frage und
wahrscheinlich schwer zu beantworten.
Naja, es kann schon krank machen, wenn, vor allem dann, wenn ich davor schon verletzlich bin. Also wenn es mir schon nicht so gut geht, dann ist Social Media schon eine Gefahr. weil das kann das wirklich befeuern und entfachen, so eine Krankheit, wenn ich jetzt schlecht drauf bin zum Beispiel. Wir haben es letzte Woche auch schon mit Ingrid Brodnik gemeinsam gehört. Der Algorithmus von Social Media kennt sehr gut, wonach ich gerade Ausschau halte. Wenn ich gerade schlecht drauf bin zum Beispiel, dann werde ich mir Sachen, die wahrscheinlich auch negativ sind, eher und ein bisschen länger anschauen.
Und Ingrid Brodnik, die führende Expertin im Bereich Internet, hat ja erklärt, dass es teilweise reicht, sich ein TikTok lang anzuschauen und dass es sofort bam, bam, bam geht, dass quasi gleich ganz viele ähnliche weitere Videos im Feed landen.
Genau, und dann bekomme ich halt immer das, was gerade meine Stimmung ist. Und wenn ich jetzt eine schlechte Stimmung habe, dann bekomme ich halt immer mehr von schlechter Stimmung. Wenn ich jetzt am Weg zu einer Depression bin oder vielleicht eine leichte depressive Episode schon habe, mich dann Social Media aussetze, dann kann das natürlich sein, dass es am Ende, wenn ich da wirklich viel unterwegs bin, auch zu einer Depression wird. Und dann macht Social Media krank. Es gibt weitere Risikofaktoren, gerade im Zusammenhang mit Social Media. Ich glaube, das kennen wir alle, der soziale Vergleich. Also wir vergleichen
uns. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme.
Ja, das kann ein riesiges Problem sein, kann aber auch ziemlich hilfreich sein, weil Neid und so Vergleichen miteinander ist ja etwas, was wir immer machen.
Und was oft anspornt, so auf der Art, hey, das will ich auch erreichen. Aber wenn man vergisst, und das passiert, glaube ich, oft, dass das nur eine Momentaufnahme ist, man sieht nicht, wie viel Arbeit hinter einer perfekten Wohnung, hinter einem Traumurlaub steckt, man sieht nicht, dass das gefaked sein kann, die Stimmung, also das ist ja wirklich nur eine Momentaufnahme, wo auch ganz viel Schauspiel ja dahinter steckt.
Ja, und das
vergisst man oft.
Das kennen wir ja auch alle von uns selbst, oder? Ich habe da mal ein spannendes Buch gelesen drüber. Social Media, da haben wir das erste Mal die Möglichkeit, uns so zu zeigen, wie wir eigentlich gerne wären.
So eine Wunschvorstellung quasi von uns?
Ja, ich denke, wenn wir zwei ein Social Media Video machen, dann nehmen wir auch nicht das erste, sondern dann schauen wir ja auch.
Was willst du sagen?
Naja, aber es ist ja so, oder? Wenn ich ein Selfie mache, dann schaue ich ja auch, dass das irgendwie gut ist und dass das so ausschaut, wie ich gerne hätte,
dass ich
ausschaue.
Ich will dich in ein gutes Licht rücken, deshalb.
Ja, und ich sage, das ist völlig normal, oder?
Schon, ja.
Das ist völlig normal und wir, auch wenn wir glauben, super reflektiert zu sein und super cool und ja, uns kann das nichts anhaben. Wir alle machen das. Das ist komplett normal. Und natürlich sehen wir auch von allen anderen immer nur die Version, die sie gerne wären und vielleicht gar nicht sind.
Mit Filter drüber bearbeitet.
Genau. Und auch nur die Ausschnitte, die ich gerne hätte, dass ich es den anderen zeige. Und das hat ja kann viel mit der Realität zu tun haben. Aber es ist natürlich unfair, sich dann zu vergleichen, weil ich sehe mich ja dann im wahren Leben so, wie ich bin. Und auf Social Media sehe ich nur Menschen, die das halt bearbeitet haben, so wie wir es alle machen. Also ich mache das niemandem zum Vorwurf, das ist so. Und das kann natürlich dann zu Selbstzweifeln führen. Das kann dazu führen, dass wenn ich mich halt so sehe, wie ich bin, dass ich mir denke, okay, ich bin jetzt nicht so cool und wieso schauen die anderen immer perfekt aus und wenn ich mir jetzt in den Spiegel schaue, schaue ich nicht gut aus. Also da kann der soziale Vergleich schon dazu führen, dass wir da auch Selbstwertproblematiken bekommen. Und natürlich ein weiterer Risikofaktor auch vielleicht in dem Zusammenhang, ist dieser Ein- und Ausschluss der Soziale. Weil ich
was meinst
mich
du damit?
Entweder in einer Gruppe, was ein Vorteil ist, zugehörig und bin dann in einer Gruppe drinnen. Und wenn wir in einer Gruppe drinnen sind, dann neigen wir auch dazu, diese Gruppe und die Ideen, die Meinungen von dieser Gruppe
so
anzunehmen.
Unsere Bubble quasi.
Genau, das ist unsere Bubble. Aber wer halt dann nicht in dieser Gruppe ist, der ist außerhalb dieser Gruppe. Und den wollen wir dann vielleicht nicht mehr. Das heißt, das kann dazu führen, dass wir zwar sozial eingeschlossen sind, gleichzeitig aber sehr viel auch ausschließen. Und Social Media ist da großartig, weil die uns halt dann irgendwann nur noch Sachen zeigen, die auch unserer Meinung entsprechen. Das heißt, ich kriege diese korrigierende Erfahrung, dass da andere Meinungen auch möglich sind und dass die auch okay wären, kriege ich gar nicht mehr mit. Und die Erfahrung haben wir auch alle wahrscheinlich schon gemacht, oder? Und wir fühlen uns einfach bestätigt, wenn wir auf Social Media sind, weil da sind alle zufälligerweise unserer Meinung.
Ja.
Oder sie schimpfen alle gegen
dieselbe Sache.
Den einen, der anderer Meinung ist. Und das schränkt natürlich ein bisschen ein und kann auch dazu führen zur Radikalisierung oder so, dass ich halt echt sage, ich glaube, bei Covid hat man es gut gesehen. Da hat es dann irgendwann nur noch irgendwie Impfgegner und Impfbefürworter gegeben und dazwischen gar nichts mehr. Und das passiert ja ganz, ganz häufig. Und ich kann natürlich auch große Gefahr von Social Media, wenn ich dann ausgeschlossen werde aus einer Gruppe, Cybermobbing, ist extremst verletzend und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann.
Und das ist auch, es passiert auch viel schneller als richtiges Mobbing, weil sich die Menschen einfach verstecken können. Du versteckst dich hinter einem Profil. Also was ich teilweise gerade bei großen Profilen an Hasskommentaren sehe, wenn Leute das jetzt veröffentlichen, denke ich mir, bitte, wie schaffst du sowas zu schreiben? Teilweise von Morddrohungen über heftigste Beleidigungen, oft wirklich schlimme Schimpfwörter gegen Frauen, wo ich mir denke, du hast ein Fake-Profil, versteckst dich da und machst einen anderen Menschen so fertig. Und ich glaube, dass das auch eine extreme Belastung sein kann für die Psyche.
Extrem, das kann bis zur Suizidalität und dann auch bis zum Suizid führen. Also wir haben das ja alle schon in den Nachrichten immer wieder auch wahrgenommen, dass das wirklich brandgefährlich ist und dass man sich da wirklich gut überlegen sollte, das, was ich da schreibe, würde ich das jemandem auch wirklich direkt ins Gesicht sagen? Und ich glaube, wenn man sich das immer vor Augen hält, dann wird es da weit weniger solcher Hasskommentare geben, weil das natürlich in der Anonymität, ich bin da in meinem sicheren Zuhause oder an meinem Smartphone.
Niemand weiß, wer dahinter steckt.
Sieht mich keiner, ich kann mich verstecken und da ist es halt viel, viel einfacher. Aber das richtet schon sehr, sehr viel an bei dem, an den es gerichtet ist, weil der kriegt das ja dann voll, ne? Und das trifft einen einfach. Also das ist eine große Gefahr, ja.
Also, we need more kindness. Und was ich mir auch denke, wahrscheinlich ist auch die Ablenkung ein riesiges Problem und einfach die Zeit, die wir da verbringen, oder?
Es ist
auch vom Schlafen gehen, das kann ja nicht gesund sein, denke ich mir oft so.
Ja, ist es auch nicht. Also Schlafstörungen sind sehr, sehr häufige Folge von zu viel Social-Media-Konsum. Jetzt gar nicht so, dass ich es direkt, also statt des Schlafens mache, sondern weil das ja ganz viel in unserem Hirn auslöst. Also ich bin ja da mit unzähligen Reizen konfrontiert und jetzt schon alleine ohne Social-Media hat unser Hirn in der Sekunde tatsächlich 11 Millionen Reize. Pro Sekunde 11 Millionen Reize, die es irgendwie verarbeiten muss.
Wie? Auch jetzt? Auch also jetzt. Wenn wir reden?
Genau.
Ja. 11 Millionen Reize?
11 Millionen, genau.
Jetzt das, in der Sekunde?
Jetzt in der Sekunde. Und nächsten wieder 11 Millionen. Sind ja alles nur lauter Lichtpunkte, hell, dunkel, welche Schattierung, das muss alles das Hirn zusammen. Das sind 11 Millionen Reize. Wir hören etwas, wir sehen etwas, wir riechen etwas, wir spüren etwas. Wir haben permanent Reize aus dem Körper, die in unser Hirn kommen. Und aus dem Ganzen, das sind 11 Millionen pro Sekunde circa, ist das, okay, das ist das Jetzt. Und durch Social Media gibt es da natürlich noch ein bisschen was obendrauf, weil da gibt es ganz, ganz
viele. Ein bisschen viele, viel obendrauf.
Genau,
noch.
Da gibt es halt ganz, ganz viele Reize und wir können uns ja dann auch in diese Videos mit hinein, also hineinfühlen. Wir sind empathische Wesen und so. Das heißt, das überfordert das Hirn massiv und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich dann nicht mehr gut schlafen kann, dass ich dann unausgeschlafen bin und dass ich dann am nächsten Tag nicht mehr das bringen kann, was ich will. Das kann zu Frust führen und so weiter und so fort. Also da gibt schon, das macht Stress natürlich, nicht nur für unser Hirn, das macht dann auch körperlich irgendwann einmal Stress und das kann dazu führen, dass ich tatsächlich krank werde durch Social Media. Aber nicht nur halt.
Gibt natürlich auch die positiven Seiten. Was mich aber interessiert, ich ignoriere zum Beispiel beim Daten gerne die Red Flags. Es ist aber trotzdem gut, sie zu kennen. Und wir schauen uns gleich an, ob es auch sowas wie ja, Red Flags gibt, wo du erkennst, das ist jetzt schon zu viel des Guten bei der Social Media Nutzung.
Du bist nicht allein.
Wann ist mein Social-Media-Verhalten too much? Wann ist es zu viel? Wann ist es nicht mehr gesund? Und Daniel, ich würde gerne über Red Flags reden, jetzt nicht beim Daten, da weiß
aber
ich.
Das fände ich auch spannend.
Das wäre wahrscheinlich wirklich spannend und hilfreich, weil ich die oft ignoriere, egal wie groß die Fahne ist. Ich arbeite dran.
Ich möchte da kurz anmerken, wir hatten einmal eine Sendung zum Thema toxische Beziehungen, wo Red Flags bei Beziehungen auch eine Rolle gespielt haben. Vielleicht möchtest du in einem stillen Moment den Podcast.
Ich selber nochmal nachmachen.
Ja, warum nicht?
Der Podcast heißt übrigens, ist das noch normal? Der Krone Hit Psychotalk. Also klick dich da gern durch die Folgen durch. Jetzt gehen wir aber zum Thema Red Flags bei Social Media. Daniel, wenn ich jetzt ständig mein Smartphone vor mir habe, wie ich zum Beispiel, gerade in der Hand, ständig draufschaue, unkonzentriert bin, viel zu viel Zeit verbringe, mich mit anderen vergleiche, was sind so Red Flags, wo ich weiß, na, stopp, Schritt zurück, Handy mal weglegen, das ist jetzt einfach zu viel und nicht mehr gesund für mich.
Also ich habe mir da mal Gedanken gemacht darüber und mich ein bisschen eingelesen in diese Thematik und vorneweg muss man sagen, es ist glaube ich ganz wichtig zu betonen, dass nicht jede Minute, die man vor Social Media verbringt, schlecht ist, sondern vielmehr hängt es davon ab, wer da gerade vor Social Media sitzt und vor allem wie der drauf ist und was Social Media dann auslöst. Und ich habe da mal, das heißt, also es ist nicht unbedingt schlecht, immer wieder mal auf Social Media zu sein. Das gehört zum Leben dazu und das muss auch nicht krank machen. Und es kann auch manchmal, wenn es mir wirklich Freude bereitet und wenn es mir nachher gut geht, auch voll okay sein, dass ich mal ein paar Stunden auf Social Media bin am Tag.
Kommt ja auf die Verwendung an. Also mich inspiriert es voll. Ich habe gestern so Wohnungs-Deko-Sachen, so Putz-Stories angeschaut.
Ja, ist ja großartig.
Ich habe zwar noch nicht geputzt, aber...
Aber du wüsstest, wie es geht.
Ja.
Ja, und das ist auch super. Social Media kann man super zum Prokrastinieren verwenden.
Nein, halt...
Aber da ist schon so eine Red Flag. Aber es ist also eine Red Flag. Ich bin so auf 10 gekommen.
Das sind ja schon
eine
ein paar,
ist, man verbringt wirklich übermäßig viel Zeit auf Social Media und zwar länger, als man eigentlich vorhat. Also ich nehme mir vor, ich möchte heute nur x Stunden auf Social Media sein. Und dann sind es doch wieder die doppelte Menge oder sowas. Das heißt, ich habe nicht mehr so wirklich die Kontrolle darüber. Zweite Red Flag, auf die ich gekommen bin, beeinträchtigt meine Produktivität und Leistung im Alltag. Das heißt, die Sachen, die ich eigentlich erledigen müsste, wie arbeiten, vielleicht auch putzen, weiß ich nicht, oder in der Schule Hausübungen machen, lernen, was auch immer, die gehen nicht mehr so gut. Und Grund ist, weil ich lieber auf Social Media bin. Also auch so eine Red Flag, wenn ich merke, hey, ich krieg das nicht
mehr so. Das andere kommt zu kurz.
Genau, das andere kommt zu kurz. Eine wirklich rote Red Flag,
so eine dunkelrote.
Dunkelrote, okay. Red Flag ist, wenn es mir nachher schlechter geht, wenn ich nach dem Social Media nutzen, wenn es mir nachher deutlich schlechter geht als vorher.
Das ist eine sehr gute, weil im echten Leben würdest du ja wahrscheinlich auch nicht ständig irgendwas machen, was dich dann nur noch unglücklich macht.
Ja, und wenn ich es dann aber trotzdem nicht aufgeben kann und nicht aufgeben möchte, dann sollte ich echt, hey, das ist eine Red Flag, da sollte ich was verändern und wenn ich es alleine nicht schaffe, wirklich auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Also das ist ganz wichtig, wenn es mir wirklich schlecht geht, weil das haben wir heute schon kurz angesprochen, es kann halt dann tatsächlich eine psychische Erkrankung, die vielleicht noch nicht ganz ausgeprägt ist, aber sowas wie eine Depression dann wirklich auch befeuern. Und wenn ich merke, hey, es tut mir nicht gut, und ich kann es aber trotzdem nicht lassen, dann sollte ich echt was unternehmen und da irgendwas verändern. Genauso, nächste Red Flag ist, wenn der Vergleich mit anderen bei mir nur zu Unzufriedenheit und zu Selbstzweifeln führt.
Dann sollte man auch mal die Profile ein bisschen durch.
Kann man, genau.
Schauen und vielleicht ein bisschen ausmisten mal.
Wem folge ich da? Oder vielleicht so einen Reality-Check für sich auch wieder machen. Hey, das ist nur gespielt. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Ganz wichtig auch, Red Flag finde ich, wenn man persönliche Beziehungen zugunsten von Online-Beziehungen vernachlässigt. Das heißt, wenn man dann nur noch online unterwegs ist, da geht uns Menschen einfach was ab.
Du wirst ja den anderen Menschen nie so gut kennenlernen, wie wenn der jetzt gegenüber sitzt und du seinen Blicke siehst und...
Ja,
weiß
weil
ich nicht.
Es ist was anderes tatsächlich im Real Life jemanden, und weil wir können ja viel mehr vermitteln im Real Life. Wir können uns nicht dreimal überlegen, was wir jetzt schreiben, was wir jetzt posten, was wir machen.
Ja, und man interpretiert so viel in das Schreiben, also ich zumindest. Wenn du mir jetzt nicht zurückschreibst oder keinen Smiley, Daniel, denke ich oft, na, der ist jetzt böse.
Ja, und das ist unsere Fantasie, was man da hinein interpretieren, und das muss nichts mit der Realität zu tun haben. Bei mir ist es meistens tatsächlich so, dass ich kein guter Social Media Nutzer bin und sehr faul bin. Und
aber es passt, ich nehme es eh nicht persönlich.
Denk mal halt so, innerhalb von 24 Stunden reicht eh, wenn man zurückschreibt.
Ja, das passt eh. Es macht ja auch irrsinnig viel Stress.
Ja.
Okay, nächste Red Flag, bitte.
Schlafprobleme. Wenn ich Ein- und Durchschlafstörungen habe, muss nicht Social Media daran schuld sein, kann aber, dann würde ich auch sagen, okay, Obacht, da muss ich sowieso was ändern, weil es ganz, ganz wichtig, dass man gut schläft. Nächste Red Flag ist auch, wenn ich wirklich mein Leben danach ausrichte, nur noch Likes zu bekommen und viele Kommentare. Wenn das die einzige Bestätigung meines Selbstwerts für mich ist, wenn ich sage, okay, nur wenn das Posting x Likes hat, dann bin ich gut genug. Große Red Flag. Wenn ich meine realen Hobbys vernachlässige und Interessen und Sachen, die mir früher eigentlich Spaß gemacht haben, einfach nicht mehr mache. Das ist auch so ein Kriterium, da kann es schon, das ist auch ein Suchtkriterium, da kann es schon in Richtung Verhaltenssucht gehen. Ich mache Sachen nicht mehr, die mir eigentlich gut tun.
Stimmt, ich erinnere mich, da haben wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, zu Kriterien, wann spricht man von Sucht quasi.
Ja, und da gibt es ja auch tatsächlich diese Verhaltenssüchte, und da kann Social Media schon auch eine Rolle spielen. Da ist die nächste Red Flag auch ein bisschen ähnlich mit Suchterkrankungen, finde ich. Also wenn du Social Media dazu nutzt, vor deinen realen Problemen zu fliehen. Das heißt, Ich verwende Social Media, um auch meine Emotionen, meine negative Stimmung irgendwie zu regulieren. Das heißt, es hat eine Funktion für mich. Nur wenn ich Social Media nutze, geht es mir gut. Und ich kann irgendwie meine Probleme, die ja da sind, die ja nicht weg sind, ich verdränge die und schütte die einfach mit Social Media Konsum zu. Das kann ich rein theoretisch auch mit Alkohol oder mit anderen Drogen machen. Mhm. Kann Social Media auch machen, weil Social Media, und auch das ist
ja auch so eine Flucht in eine andere Welt.
Ist eine Flucht in eine andere Welt und tatsächlich aktiviert es unser Belohnungssystem im Hirn, wenn wir Likes bekommen, wenn wir Sachen sehen, die uns gut tun oder die uns Freude machen, die lustig sind, dann hat das denselben Effekt wie Substanzen, wie Alkohol oder Drogen tatsächlich. Dann wird unser Nucleus accumbens im Hirn aktiviert. Genau, und der schüttet dann ein bisschen Dopamin aus und das fühlt sich gut an. Und wenn ich das irgendwann mal so gelernt habe, dass, okay, ich brauche Social Media, wenn es mir schlecht geht, dann ist wirklich eine Red Flag gegeben, wenn ich es dafür einsetze, weil dann hat es eine Funktion und dann kann es sein, dass sich das irgendwann einmal generalisiert und ich immer, wenn es mir schlecht geht, wirklich das brauche, wie ein Suchtmittel.
Aber dann kann ja auch ein Entzug passieren, oder? Also wenn ich dann keine Likes mehr bekomme und so, dass es mir dann schlechter geht.
Ja, und ich glaube, Entzugserscheinungen haben wir fast alle ein bisschen, wenn wir mal das Handy nicht mit haben. Das fühlt sich komisch an.
Da bin ich schon schwer nervös.
Ja,
ich gebe es zu.
Das sind ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das Handy, es ist immer der Griff in die Hose, irgendwie Schlüssel, Handy, Geldbörse bei mir irgendwie.
Und wenn es fehlt, größte Panik ever.
Und wir sind ja auch empathisch mit unserem Smartphone. Also
da muss ich kurz was sagen, ich bin einmal mit dem Rad gestürzt
und
es war mir wurscht, dass ich mir wehtan habe, aber der erste Gedanke war, ich hoffe, mein Smartphone ist nicht kaputt.
Ja.
Und da war ich dann so, das ist nicht mehr gut.
Naja, wir haben tatsächlich eine sehr innige Verbindung zu unserem Smartphone und wenn ein Smartphone runterfällt, dann tut uns das weh.
Dann schreien alle so.
Ja. Oder wenn du dir jetzt zu Hause vorstellen möchtest, kleine Horrorvorstellung, dass du mit einem Hammer auf dein Smartphone hast.
Eine Freundin hat aus Versehen einen Teppich ausgeschüttelt und da war ihr Handy drauf und das ist dann runtergeknallt und das hat mein Herz auch wehgetan.
Ja, wir haben Empathie zu dem Gerät, weil wir es halt immer dabei haben und wir lagern ja auch tatsächlich kognitive Fähigkeiten aus ans Handy.
Ja.
Also es ist ja, wir merken uns keine Telefonnummern mehr, weil wir wissen, dass
unser Handy macht das
unser
alles.
Unser Handy ist eh da. Wir können uns wahrscheinlich in vielen Städten nicht mehr orientieren, so wie das früher möglich war, wo wir es mussten, weil wir wissen, wir haben eh Google Maps.
So, letzte, zehnte Red Flag, Daniel.
Und da sind wir eh auch ein bisschen bei den Entzugserscheinungen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Man fühlt sich wirklich körperlich und auch psychisch wirklich unwohl, wenn ich nicht mehr auf oder wenn ich gerade nicht meine Social Media Sachen.
Ja, und generell diese Angst, gerade nicht erreichbar zu sein.
Ja.
Falls irgendwas Wichtiges passiert und.
Ja, und das ist
schon arg.
Schon ein Zeichen auch ein bisschen, also auch schon ein bisschen in Richtung Entzugserscheinung, also schon in Richtung Suchtverhalten auch gehen kann.
Sehr spannend. Red Flags gibt's also nicht nur beim Dating, gibt's auch bei deiner Social Media Nutzung.
Du bist nicht allein.
Ist dein Smartphone auch dein treuer Begleiter, den du nie aus der Hand legst? So geht's mir zumindest. Ich oute mich als schuldig. Hier ist die erste Mental Health Talkshow Österreichs heute.
Aber ich glaube, da bist du nicht allein, oder?
Ja,
also,
nein,
da
ganz
bin
sicher
ich
nicht.
Auch schuldig.
Da sind, glaube ich, alle schuldig, aber ich wollte halt mal so den ersten Schritt machen,
okay, ja.
dass ich alle anderen nicht schlecht fühle.
Fühlt sich ja gut an, wenn wir alle schuldig sind.
Genau.
Ja.
Und das zeigt sich auch in unserer Umfrage auf unserem Instagram-Kanal psychotalk.at. Haben wir dich mal ganz ehrlich um deine Meinung gefragt. Die erste Frage war, ich benutze täglich mein Handy und 100% klicken da auf stimmt. Es fällt mir schwer, Offline-Zeiten einzulegen. Da circa Hälfte, Hälfte. So viele Stunden bin ich täglich circa am Handy. Die meisten sagen da 3 bis 5 Stunden und 7% klicken sogar auf über 8 Stunden.
Mhm.
Und eine weitere Frage, ich werde unruhig, wenn ich nicht weiß, wo mein Handy liegt. 70% auf stimmt.
Mhm.
Bist du da unter den 70%?
Ich weiß immer, wo mein Handy liegt.
Vor dir.
Ja, jetzt gerade vor mir.
Ich habe es in der Hand, aber
fixen
aus Arbeitsgründen.
Platz tatsächlich. Ja, und ich habe gerade überlegt bei der ersten Frage, wann war der letzte Tag, an dem ich mein Handy nicht genutzt habe?
Einen ganzen Tag lang?
Ja, einen ganzen Tag lang.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe es letztens einmal bewusst zu Hause gelassen, wie ich 2 Stunden bei meiner Oma war und sofort bereut, weil ein Freund von mir Hilfe gebraucht hätte.
Und nach 2 Stunden war es dann schon zu spät.
Nein, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ich wäre in der Situation gerade kurz da gewesen. Und da war ich so, ich sollte mein Handy immer mithaben.
Lebt der Freund noch?
Ja.
Gott sei Dank, okay.
Aber kennst du das nicht, wenn du ihm einfach gerade helfen willst?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe den großen Vorteil, ich war früher ähnlich tatsächlich und habe da auch die ganze Zeit mein Handy in der Hand gehabt. Aufgrund meines Jobs ist es jetzt nicht so leicht, weil wenn ich im Patientenkontakt bin, dann wäre es relativ unhöflich und das Handy nebenbei zu checken. Also heißt, wenn ich gerade eine Therapiestunde habe und wenn ich halt dann 3-4 Therapiestunden hintereinander habe in der Klinik, dann habe ich halt 3-4 Stunden keine Möglichkeit, auf mein Handy zu schauen. Und das ist okay. Es ist nichts Schlimmes passiert. Am Anfang war es wirklich komisch. Da bin ich nach jeder Stunde sofort irgendwie schnell, okay, schauen, ob eh nichts passiert ist. Aber mittlerweile, man gewöhnt sich auch wieder daran, dass man sagt, hey, es ist voll okay, wenn man es 2-3 Mal am Tag macht.
Du bist nicht allein.
Selbstdiagnose, schwierig. Lieber Finger weg. Das ist sie, die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Und du kennst sicher diese Videos, die du auf TikTok angezeigt bekommst. 5 Anzeichen dafür, dass du ADHS hast oder an einer Depression leidest. Daniel, du als psychotherapeutischer Experte schüttelst da gleich den Kopf. Und genau zu dem Thema haben wir auch eine Frage aus der Krone-Hit-Community.
Hi, da ist die Sandra und ich verfolge eure Sendung echt, echt fleißig.
Cool.
Und letzte Woche habe ich echt viel von Frau Brodning mitgenommen. Aber eine Frage lässt mich halt leider immer noch nicht los. Und zwar auf Social Media, da sind ja psychische Erkrankungen ja Thema Nummer 1. Und ich habe oft schon Videos gesehen, bei denen es um Eigenschaften geht, die nur Menschen mit ADHS haben. Und ich glaube, besser gesagt, ich bin recht überzeugt davon, dass ich ADHS habe. Und ich würde es aber gern irgendwie professionell diagnostizieren lassen. Und daher meine Frage, wo kann ich mir so etwas machen lassen? Und ist das wirklich so häufig, wie es in den Videos immer scheint?
Ich kenne ja diese Videos auch.
Ich auch seit heute.
Ja, und da denkst du ja wirklich, du hast alle Krankheiten der Welt, wenn du die siehst. Also
ja.
Das sind ja so Anzeichen wie, du schiebst alles auf, räumst nicht auf, kannst nicht still sitzen.
Ja.
Kennen wir ja alle mal.
Und das ist ADHS, ist eine wirklich sehr, sehr ernstzunehmende Erkrankung, die im Kindesalter schon beginnt und die man natürlich dann auch im Erwachsenenalter haben kann. Wir haben einmal eine eigene Sendung auch zum Thema ADHS gemacht, wo man nochmal genau nachhören kann, was für Diagnosekriterien es da gibt und was für einen Leidensdruck Menschen tatsächlich mit ADHS haben und warum das ganz, ganz wichtig ist, dass diese Krankheit im besten Fall auch früh erkannt wird und auch behandelt wird.
Aber das wird heutzutage so schnell dahergesagt. Also wie oft Freunde von mir sagen, das ist, weil wir ADHS haben oder das ist die ADHS-Seite in mir.
Ja, und das ist sehr, sehr schade, finde ich. Und ich habe mir heute auch diese Videos da angeschaut, die es da gibt, wo man das diagnostizieren kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich als jemand, der mit Patienten zusammenarbeitet und der das diagnostizieren dürfte, also für mich war es erschreckend tatsächlich, weil so eine Diagnoseerstellung ist irrsinnig komplex.
Dauert sicher urlang.
Ja, dauert sicher keine Minute, sondern das würde ich mir nie anmaßen und gerade bei ADHS können so viele Komorbiditäten, also andere Erkrankungen dahinter, weil die dahinter liegen oder darüber gelegt sein und bis man einen Menschen wirklich diagnostizieren kann, braucht es ganz viel das persönliche Gespräch, da gibt es einen eigenen Bereich dazu in der klinischen Diagnostik, also in der psychologischen klinischen Diagnostik, wo Experten jahrelang dafür ausgebildet werden, um mit Fragen, Batterien herauszufinden, welche psychische Erkrankung denn da dahinter steckt.
Das heißt, das geht nicht mal zack, sondern...
Nein, das geht nicht so und das geht auch in keinen anderen Bereichen so. Ich finde es ja auf der einen Seite sehr, sehr gut, dass es da auf Social Media ganz viel Awareness auch gibt für psychische Erkrankungen.
Dass man mal ein bisschen sensibilisiert wird für die Themen, sich damit beschäftigt, weiß, man ist nicht allein.
Genau.
Aber halt, ja.
Aber ich gebe dir ein Gegenbeispiel.
Ja.
Also wir können ja dieses fünf Finger hoch und Finger runter machen.
Meine Hand ist bereit.
Deine Hand ist bereit. Jetzt machen wir jetzt vielleicht keine psychische Erkrankung, sondern machen wir fünf Finger hoch und immer einen Finger runter, wenn du einen, lass mich überlegen, komplizierten Unterschenkeltrümmerbruch hast. Also wir wollen jetzt, habe ich einen komplizierten Unterschenkeltrümmerbruch, okay? Fünf Finger hoch. Erste Frage
wäre... Warte kurz, ich muss dann einen Finger weg?
Wenn genau, okay. Und wenn vier Finger unten sind, dann hättest du das.
Okay,
so
bin
funktioniert
ready.
Das
ja,
doch, passt. Oder?
Ja,
es ist ja,
ja
fünf Finger hoch und dann immer einen Finger runter und wenn dann nur noch ein Finger da ist, dann hast du fix ADHS. Und wir machen das Ganze jetzt mit einem komplizierten Unterschenkeltrümmerbruch, habe ich gesagt, oder? Okay, erster Finger runter, wenn du Schmerzen beim Gehen hast. Finger runter, wenn du Schmerzen hast, wenn du auf die Stelle in deinem Fuß drückst, wo es weh tut. Finger runter, wenn du vermeidest, hohe Sprünge zu machen. Finger runter, wenn dein letzter 10-Kilometer-Lauf schon über 3 Monate her ist. Und Finger runter, wenn du nie in deinem Leben Leistungssportler werden wolltest.
Jetzt 3 sind noch oben.
Das heißt, du hast aber schon ein bisschen in Richtung gehend Unterschenkeltrümmerbruch. Und so ähnlich.
Das klingt urdramatisch.
Es ist auch, und es ist das genau das Gefährliche daran tatsächlich, dass du, wenn es dir schlecht geht, wenn du irgendein Symptom hast oder so und da werden Symptome aufgezählt, wie du es vorher auch gesagt hast, das kann passieren. Bei ADHS ist es so, dass ich das wirklich permanent habe in allen Lebenssituationen. Das heißt, ich habe diese Hyperaktivität, ich kann mich nicht fokussieren, ich habe diese Impulsivität bei ADHS und das ist etwas, was nicht lustig ist und was ich kurz einmal habe, was bei jedem passieren kann.
Wenn wir einfach mal keine Lust haben zum Aufräumen oder Sachen einfach rauszögern.
Genau, und das kann man jetzt einfach nicht sagen, okay, jeder hatte das irgendwann, aber da kommt es darauf an, bei ADHS ist es so, dass es mindestens 6 Monate lang andauern muss, dass es in unterschiedlichen Situationen gibt. Da gibt es wirklich einen riesigen Fragenkatalog, der da durchgegangen werden muss. Da gibt es dann auch Fremdanamnese, das heißt, dass man sich anschaut, okay, wie ist das tatsächlich von den anderen wahrgenommen, nicht nur bei mir. Liegt da vielleicht eine andere Grunderkrankung dahinter? Bin ich so angespannt, so hyperaktiv, weil vielleicht eine Angststörung dahinter ist? Bin ich so impulsiv, weil vielleicht ich eine Emotionsregulationsstörung dahinter habe?
Also man sieht, dass das richtig, richtig komplex und kann nicht einfach in einem einminütigen TikTok-Video diagnostiziert werden.
Nein, Finger weg davon wirklich. Und jetzt um auf die Frage zurückzukommen, die uns die Hörerin, die Sandra hat sie, glaube ich, geheißen, gestellt hat. Ganz wichtig, wenn man das herausfinden möchte, auch wenn mir der Fuß nur ja wehtut, würde ich ja trotzdem zum Arzt gehen.
Weil Google ist Weltuntergang.
Unseren Fünf-Finger-Test machen und schauen, okay, wenn ich drauf drücke, tut's weh, okay, Unterschenkeltrümmerbruch. Überhaupt nicht. Ich würde zum Arzt gehen, der würde ja genauso dort einmal anschauen, was ist denn passiert? Gibt es da eine Ursache? Machen einen Röntgen. Wenn man am Röntgen nichts sieht, machen wir CT, wir probieren einmal eine Medikation, wir probieren was auch immer, eine Therapie, die halt dann dementsprechend ist. Und genauso ist es bei ADHS auch. Bitte, wenn du das Gefühl hast, dass da was nicht passt und dass du einen Leidensdruck hast, dann natürlich unbedingt vielleicht zunächst einmal als ersten Schritt zum Hausarzt gehen oder gleich zum Facharzt für Psychiatrie einen Termin ausmachen oder sehr gerne auch einfach zum Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin gehen und sich das einmal anschauen lassen und dann wirklich einmal schauen, was es da ist. Weil die große Gefahr, die ich sehe, wenn ich da mich selbst diagnostiziere und für mich dann, okay, ich habe jetzt ADHS, weil ich habe diesen Test gemacht, dann glaube ich das ja auch. Und dann werde ich die Symptome, und das kennen wir auch alle, aber von Dr. Google, wenn ich da was lese, das gehört zu meiner eingebildeten Erkrankung, zumindest kenne ich das, aber es kann auch an mir liegen, das gehört zu meiner eingebildeten Erkrankung dazu, dann spüre ich das.
Ja.
Und dann werde ich meine Wahrnehmung genau danach ausrichten.
Dann steigerst du dich rein und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
Genau. Und das Problem ist aber, es wird nicht weggehen, nur wenn ich eine Diagnose habe. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Satz auch in der Psychotherapie. Für mich persönlich, zumindest in der Psychotherapie, wir behandeln keine Diagnosen, sondern wir behandeln Menschen. Und da kann eine Diagnose hilfreich sein, dass man das richtige Behandlungstool findet, wie man behandelt. Aber es geht immer um den ganzen Menschen und der ist viel komplexer als die Fünf-Finger-Regel.
Du bist nicht allein.
Heute beschäftigen wir uns mal mit deiner Social-Media-Nutzung Und wir haben schon über Red Flags heute gesprochen. Jetzt geht's ums Thema Cybermobbing. Ist natürlich viel einfacher als im echten Leben, sich einfach hinter dem Smartphone oder dem PC zu verstecken und gemeine Sachen zu schreiben. Hat für denjenigen aber große, große Folgen. Und zu dem Thema gibt's auch viele Fragen. 077 11 277 11.
Ja, hallo, mein Name ist Babsi aus Leopoldsdorf. Ich habe eine Frage bezüglich Cybermobbing. Meine Tochter ist jetzt 11 Jahre alt und ihre Freundinnen und sie natürlich auch haben bereits ein Handy und sind sehr viel in den Social Medien unterwegs. Jetzt habe ich eine Frage. Kann ich irgendetwas dagegen tun, dass sie zu Cybermobbing kommt? Oder kann ich das schon prophylaktisch verhindern?
Boah, das stelle ich mir sehr schwer vor, oder Daniel? Vielleicht aufklären, aber...
Naja, also verhindern glaube ich leider nicht. Also das ist, glaube ich, ich verstehe das voll, dass man das gerade als Elternteil versuchen möchte zu verhindern. Die Statistik zeigt allerdings, dass in Österreich 17% aller Jugendlichen irgendwann einmal mit Cybermobbing in Berührung kommen. Und das Gemeine am Mobbing ist ja, und deshalb ist es so schwierig, das zu verhindern, es kann einfach jeden treffen. Das ist vielleicht auch ganz gut für die Opfer zu wissen, dass sie da nicht wirklich was dafür können, sondern dass das ja willkürlich oft ausgesucht wird und dass das nicht an einem liegt, sondern dass das halt eben so eine Dynamik entwickeln kann und dass man da auf einmal ohne Grund, ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben, mittendrin landen kann. Und das ist natürlich fürchterlich. Als Elternteil kann man nur da sein für das Kind tatsächlich, immer wieder das Gesprächsangebot machen, wirklich achtsam sein, auch ob sich beim Kind was verändert, ob sich das Kind immer mehr zurückzieht,
Weniger Lebensfreude wahrscheinlich.
Genau, das Gesprächsangebot immer machen, aber auch akzeptieren, dass das Kind vielleicht in der Sekunde nicht gleich was sagen möchte, weil das sehr, sehr häufig auch mit Scham zu tun hat, wenn man da auf einmal Opfer von Cybermobbing wird oder von Mobbing im Allgemeinen. Und ganz hilfreich ist es da vielleicht, sich auch Hilfe zu holen von außen, nicht nur als Betroffener, sondern auch als Elternteil.
Und auch Beweise zu sammeln, oder?
Ja.
Also Screenshotten.
Das, wenn man es mitbekommt
aufheben,
als Elternteil und halt offen auch anreden, nicht, hey, ich glaube, du bist Cybermobbing-Opfer und wir machen jetzt was, weil das kann und zeigen wir sofort alles, was da los ist und ich werde da jetzt sofort einschreiten, weil das kann eher dazu führen, manchmal, dass sich das Kind dann da eher noch mehr verschließt, sondern wirklich offen sein, hey, ich mache mir Sorgen und ich sehe, da hat sich was verändert und ich möchte einfach nur sagen, du kannst jederzeit zu mir kommen oder ich habe da auch im Internet aufgrund Hit.at haben wir da Anlaufstellen auch rausgesucht, weil es eben so ein Riesenthema ist, gibt es da zum Glück oder zum Glück, je nachdem wie man sieht, oder zum Pech auch schon wirklich gute Hilfseinrichtungen, die gerade bei Mobbing helfen. Und ja, es ist ein Straftatbestand mittlerweile tatsächlich auch. Also muss man auch...
Zum Glück, oder?
Also ja, zum Glück, aber auch als Warnung ein bisschen, weil man oft, also es gibt laut dieser Statistik auch 10% Täter unter Jugendlichen. Das kann ja dann auch so eine Gruppendynamik einnehmen, wo man sagt, okay, ich mache da jetzt mit, damit ich nicht der Nächste bin vielleicht und deshalb schließe ich mich dem an. Also ich glaube, Aufklärung hilft da sehr, sehr viel und wenn man das Gefühl hat, bei seinem Kind, da hat sich was verändert, dann wirklich ansprechen, nicht mit irgendwie, ich muss jetzt das Handy wegnehmen oder ich regel das für dich, sondern echt ein Angebot machen, dass ich das Kind da auch einmal öffnen kann und weiß, okay, da passiert jetzt nicht gleich was, sondern ich kann einmal drüber reden, weil ich glaube, dass es eine der schlimmsten Sachen ist, dass man glaubt, man ist da alleine.
Ja, und dass man glaubt, dass man schuldig ist. Mhm. Vor allem ganz oft bei Leuten, die gemobbt wurden, die sagen ja, dass sie jahrelang später, selbst im Erwachsenenalter, immer wieder in diese Situationen kommen, wo sie einfach Angst haben, ausgeschlossen zu werden.
Ja, das
macht ja
Spuren,
für, ja. Für immer ja. Was mit einem.
Das für immer würde ich jetzt
okay, das war jetzt zu dramatisch, aber für lange
sagen.
Zeit vielleicht.
Also, ja, aber natürlich. Das ist,
es hinterlässt Spuren und Narben.
Das ist schlimm, ja, und da sollte man was dagegen machen. Ich finde, großartige Anlaufstelle, gerade für Kinder und Jugendliche, ist da Rad auf Draht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Die 147, oder?
Genau, richtig, ja, erreichbar. Aber eben auch, dass sich Eltern da Hilfe holen und wenn sie nicht wissen, wie sie mit ihrem Kind, wo sie den Verdacht haben, dass da vielleicht Cybermobbing stattfindet und sie den Zugang noch nicht so gefunden haben, wie sie da sich die Eltern Hilfe holen können, was sie da machen können. Also unbedingt, bei Mobbing ist wirklich, Es ist schlimm, es hinterlässt Spuren und deshalb umso wichtiger, sich da auch Unterstützung zu holen und nicht erst warten, dass es ganz schlimm wird, sondern auch schon präventiv einmal nachfragen.
Du bist nicht allein.
Immer mit dabei, das Smartphone.
Hat dein Smartphone einen Namen eigentlich?
Daniel, das ist eine gute Frage, nein, aber mein Smartphone ist rosa.
Okay.
Und wunderschön, so eine Prinzessin.
Ja, tatsächlich sehr dazu neigen, unser Smartphone auch fast ein bisschen zu vermenschlichen, oder?
Es ist ja also so mein Smartphone gehört zu mir. Das ist okay. So meine dritte Hand, mein Kopf.
Achso, also wirklich ein Teil von dir, also gar nicht ja, so, weil es gibt ja manche, die geben ihren Autos Namen.
Also ich gebe auch mein Smartphone nicht gern her. Also wenn du jetzt sagst, darf ich es kurz halten, nicht so gern.
Löst, ja stimmt, mag ich auch nicht, wirklich.
Hat dein Smartphone einen Namen, wenn du so fragst?
Nein.
Hat irgendein Smartphone einen Namen?
Nein, aber ich finde das super, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass man Smartphones keinen Namen gibt, weil das ja wirklich so ich-zugehörig ist. Das ist ja wirklich wie ein Teil von uns.
Ja, es
uns.
Ist ja alles privat da drauf. Meine ganzen Fotos, meine Ideen, meine Kontakte, meine geheimen Nachrichten, alles da oben.
Die geheime Nachricht, ja. Okay, ja. Ja, na voll, es ist tatsächlich so, ja, aber ist mir jetzt nur so gekommen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich
wollte gar kein Problem. Ja. Was ich sagen wollte, ja. Danke Daniel, es geht heute um dein Smartphone, es geht um dein Social Media Verhalten und die Frage, ob da vielleicht doch ein paar Red Flags sind, ob du es vielleicht zu häufig verwendest, ob da vielleicht schon Suchtpotenzial besteht und einfach mal die Frage stellen, ob das überhaupt noch gesund ist, wie du Social Media für dich verwendest. Ein großer, großer Punkt leider in der heutigen Generation Cybermobbing. Mhm. Und wir haben ja gerade drüber geredet, Daniel, eine Mutter hat bei uns angerufen und gefragt, was man präventiv machen kann. Dazu hat sich jetzt auch jemand aus der Krone Hit Community gemeldet, der selbst davon betroffen war.
Ich bin damals gemobbt worden in der Schule. Ich war Gott sei Dank immer eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, die das sehr, sehr cool runterspielen konnte. Es hat sich aber dann mit 20 angefangen zu rächen eben. Ich glaube, und nein, ich weiß, dass das Social Media ganz, ganz stark dazu beiträgt, dass vor allem Jugendliche psychische Erkrankungen bekommen, eben Magersucht, Depressionen. Es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Facebook und Instagram war ja unter anderem auch ein Auslöser bei mir selber. Meinem Mann ist es dann aufgefallen, weil da war ich dann nicht mehr alleine. Wir waren ständig, wir wohnen zusammen. Und ihm ist es dann aufgefallen, dass irgendwas nicht so ganz richtig ist. Ja. Als ich damals betroffen war, hatte ich dann Social Media gelöscht. Und es ist 1000 zu 1, ja.
Vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Die Person möchte anonym bleiben, hat uns aber unter der 07711 27711 die Sprachnachricht zukommen lassen.
Ja, vielen Dank. Und ich glaube, ja, also was wir da wieder deutlich gehört haben, Social Media kann das wirklich befeuern. Also wenn ich schon gefährdet bin, wenn es mir nicht gut geht und dann mich Social Media aussetze oder wenn ich dann dort Erfahrungen mache, dass ich da vielleicht dann auch noch cyber gemobbt werde, dann kann das natürlich dazu führen, dass ich auch eine psychische Erkrankung entwickle. Und ich finde es großartig, dass sie es da auch mit Hilfe von ihrem Mann dann geschafft hat, irgendwie das Social Media abzudrehen. Ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass das alles als einfach ist, weil ja, warum soll ich das jetzt abdrehen, nur weil die anderen blöd sind, aber manchmal ist es tatsächlich sehr, sehr hilfreich, sich da auch eine Auszeit zu nehmen und das auch vielleicht einmal ein bisschen pausieren. Und wir haben sie heute schon ein paar Mal erwähnt und ich glaube, es ist wert, es nochmal zu sagen, wenn mir Social Media nicht gut tut und wenn ich merke, dass es mir nachher nach der Nutzung schlechter geht als vorher, dann sollte ich das tatsächlich lassen. Und ich würde mich auch sonst im Leben wahrscheinlich wenig Sachen aussetzen, die mir nicht gut tun und die mir nachweislich schaden. Und bei Social Media ist es oft so, dass man dann trotzdem so das Gefühl hat, das darf nicht sein und ich muss es trotzdem machen. Und nein, muss man nicht. Und dann ist es auch okay, einmal das ruhen zu lassen. Und wir haben letzte Woche ja auch über Social Media schon gesprochen und ich habe diese Idee so toll gefunden, dass ich nochmal sagen möchte, gerade wenn so Cybermobbing ist, dass man so dieses Buddy-System macht und sagt, man gibt jemandem, dem man wirklich, seinem besten Freund, seiner besten Freundin, den Account oder das Handy wir haben vorher auch gesagt, man gibt es ungern aus der Hand. Also es muss schon jemand sein,
dem du vertraust.
Dem man wirklich vertraut.
Ja, und der beantwortet das dann für dich, weil er emotional nicht so verbunden ist. Das ist ja dann viel leichter, wenn ich dir jetzt zum Beispiel helfe, weil wenn jemand gemein zu dir ist, dann tut es mir schon weh, aber nicht so wie dir selber.
Und dann kann ich mich trotzdem online wehren, aber ich setze mich dem nicht direkt aus. Und natürlich macht das etwas mit einem, wenn ich da Sachen lese, die nichts mit der Realität zu tun haben. Natürlich ist das verletzend und deshalb finde ich das eine sehr gute Idee auch, dass man das vielleicht eben einem Buddy, einer besten Freundin gibt und so löst. Aber auch, wenn es gar nicht geht und es mir wirklich fertig macht, also erstens bitte unbedingt Hilfe holen, auch professionelle Hilfe holen, ganz, ganz wichtig. Und zweitens dann auch einmal lachen. Ja, also dann echt einmal eine Pause machen.
Du bist nicht allein.
Und Daniel, wir haben ja schon gesagt, manchmal wäre eine Auszeit gut, aber wie in dem Fall, ich muss gerade ziemlich lachen, meine Eltern haben den Schlüssel verlegt und schreiben mir beide getrennt voneinander die ganze Zeit, wann ich ihn zuletzt gesehen habe, ob ich weiß, wo der Schlüssel sein könnte. Meine Mama schreibt gerade, Papa ist ärger als du die letzten Tage mit dem Schlüssel, es gibt nur Probleme. Und wenn ich jetzt mein Handy nicht hätte, dann würden die nicht mehr reinfinden. Weil vielleicht kann ich ja noch helfen.
Vielleicht. Und du hättest aber deutlich weniger Stress.
Ich finde es nur lustig. Aber ich wollte auf jeden Fall sagen, es ist schon manchmal gut erreichbar zu sein.
Es ist eh gut erreichbar zu sein und das ist ja ein Riesenvorteil. Auf der anderen Seite muss ich halt echt sagen, permanent 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar zu sein, kann auch enormen Stress auslösen.
Enormer Stress. Und ständig dieses Gefühl, du musst antworten, du musst für den Chef erreichbar sein, für die beste Freundin, die gerade Hilfe braucht, für die Eltern, die den Schlüssel verlieren. Das macht ja was mit einem. Und da schreiben auch ganz viele gerade auf unserer neuen Insta-Seite psychotalk.at, dass ihnen das genauso geht, dass sie gerne einfach mal das Handy für einen Tag weglegen würden. Viele können das aber auch nicht.
Ja, hallo, ich bin Stefanie Berger aus Wien und ich verfolge die Sendung jetzt schon länger und jetzt habe ich mir gedacht, möchte ich auch mal meinen Senf dazugeben. Ich tue nämlich jeden Tag schon so 7-8 Stunden TikTok oder generell Instagram schauen, weil ich sonst einfach das Gefühl habe, dass ich irgendwas verpasse und ich würde fragen, ob das nur normal ist oder ob ich mal Hilfe suchen muss.
Danke, Steffi, für deine ehrlichen Worte. 7-8 Stunden, das klingt schon lang.
Das ist viel normal, weiß ich nicht. Also ich glaube, die wirklich und wirklich entscheidende Frage, die man sich stellen muss, immer auch bei psychischen Erkrankungen an sich ist, habe ich da einen Leidensdruck?
Naja, diese FOMO, diese Fear of Missing Out, das haben ja ganz viele, ständig das Gefühl, was zu verpassen. Und das war, finde ich, was positiv war an der Pandemie, weil du hattest das erste Mal das Gefühl, die ganze Welt steht still, niemand postet auf Social Media einen Traumurlaub oder Party machen, sondern jeder postet nur, wie er zu Hause ist und Bananenbrot backt, keine Ahnung. Du hattest nicht diesen Wettlauf mit den anderen und dieses Gefühl,
naja,
du verpasst
was. Naja, beim Bananenbrot machen dann...
Wer macht das Bessere? Ja, wo verbrennt's?
Wer macht das Bessere kann dann auch. Also wir finden uns dann schon irgendwie Möglichkeiten, um uns wieder einen Stress zu machen.
Nein, aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Das war so entschleunigend. Und jetzt ist halt wieder das, du könntest ständig noch was machen und es wird noch besser gehen und noch mehr. Also ich verstehe das schon, ständig diese Angst, irgendwas zu verpassen.
Ja, und warum? Wovor hat man da eigentlich Angst? Was ist da wirklich die Angst dahinter? Das ist die Frage, die man sich dann stellen sollte. Was ist denn meine Angst, dass ich da irgendwas verpasse? Warum? Was passiert dann? Dann verpasse ich halt was. Und dann? Was wäre dann?
Dann fühlt man sich vielleicht schlecht und denkt sich, man könnte noch mehr machen aus seinem Leben oder halt, dann weiß ich nicht.
Nein, worauf ich hinaus will, wir müssen jetzt auch hier keine Psychotherapie machen, überhaupt nicht. Ja, das werden wir auch nicht machen, nein. Aber es sind so tatsächlich persönliche Stressverstärker, die wir alle haben, die Social Media triggert. Also jeder Mensch hat so persönliche Stressverstärker. Und die sind nicht schlecht, weil Stress an sich ist jetzt nichts Schlimmes. Aber es kann dann sein, dass mich manche Situationen, manche Sachen, zum Beispiel da backt jemand Bananenbrot, extremst stresst, weil ich gerade kein Bananenbrot backe. Und das ist dann ein persönlicher Stressverstärker, weil es könnte mir auch komplett egal sein. Ja, dann backe ich halt kein Bananenbrot.
Der Nachbar jetzt backt, ja.
Genau. Und unsere persönlichen Stressverstärker haben eine ganz wichtige Aufgabe. Die sind nämlich dafür da, warum macht uns etwas Stress, weil wir Sorge haben, dass irgendein Grundbedürfnis von uns nicht irgendwie befriedigt wird. Und diese persönlichen Stressverstärker lassen sich auf 5 runterbrechen. Da gibt es eins, sei perfekt. Ich möchte perfekt sein. Also ich möchte alles möglichst gut machen. Dann gibt es einen Stressverstärker, der heißt, sei beliebt. Ich möchte, dass mich alle mögen. auch, ich glaube, bei beiden spielt der Social Media ganz gut mit, ja, weil da können wir das ganz gut irgendwie behalte die Kontrolle. Ich hätte gern die Kontrolle über alles. Dann gibt es noch den persönlichen Stressverstärker, halte durch, also sei stark. Und dann gibt es noch den persönlichen Stressverstärker, sei unabhängig. Ich möchte alles im besten Fall alleine machen können. Diese 5 Stressverstärker haben wir, die sind okay, weil sie uns ja dabei helfen, unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Gefährlich oder wirklich stressig wird es dann, wenn das zu so Muss-Sätzen werden. Ich muss immer perfekt sein. Ich muss unabhängig sein. Ich muss immer die Kontrolle behalten.
Weil dann extrem viel Druck halt auch
ich da ist. Ich muss beliebt sein. Und wenn das sehr ausgeprägt ist, dann haben wir auch sowas wie die FOMO, Fear of Missing Out. Mhm. Ich muss überall dabei sein. Ich darf nichts verpassen. Und das ist eigentlich ein Stress, den wir uns persönlich machen. Weil wenn man es zu Ende denkt, es würde nichts passieren.
Und dann ist sie halt beim nächsten Mal wieder dabei, bei der Party zum Beispiel.
Ja, und es würde niemanden stören. Das ist schon ein Stress, den wir uns dann selber machen und den man dann auch einmal hinterfragen kann für sich selbst oder wenn es wirklich stressig wird, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mit professioneller Hilfe und sich anschaut, warum ist denn das so? Warum ist denn das bei mir so ausgeprägt? Warum macht mich das so fertig? Und das kann man ein bisschen aufweichen vielleicht. Also ich sage, okay,
gute Idee.
Ich mache das jetzt, ja, ich muss nicht überall dabei sein.
Ich mache es nur, wenn ich will.
Ich muss nicht perfekt sein, sondern natürlich ist mir Leistung wichtig und natürlich bin ich gern auch beliebt, aber ich kann auch nicht überall dabei sein und ich kann da versuchen, mir ein bisschen Stress rauszunehmen, aber ich kann es verstehen, dass das ziemlich durch Social Media getriggert wird und da kriegt man ja ganz viele Sachen, wo man, was man alles verpassen könnte und so.
Und was man nicht alles gerade machen könnte.
Ja, und was man nicht alles sein sollte und wie man nicht ausschauen könnte und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man sich dann für sich selbst irgendwann mal sagen, okay.
So, es halt, ist, stopp, Schritt zurück. Es
genau,
passt, wie es ist.
Es ist gut, wie es ist.
Du bist nicht allein.
Ab wann ist es für dich nicht mehr gesund?
Hallo, da ist die Laura aus Graz und ich habe seit letzter Woche eure Sendung verfolgt und zugehört. Und jetzt hätte ich selber auch eine Frage an euch. Und zwar, also ich darf nicht sagen, dass ich dick bin oder so oder extrem dick, aber seit 3 Monaten versuche ich abzunehmen und nehme mir da halt als Vorbild so Fitness-Accounts oder so Fitness-Influencer, versuche mich da irgendwie zu inspirieren und mir an die Tipps zu halten oder falls die irgendwelche Ernährungspläne posten, dass ich mich daran irgendwie orientieren kann. Und es hat am Anfang echt super funktioniert, aber jetzt bin ich irgendwie an einen Punkt gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, es geht gar nicht mehr und ich fühle mich nicht mehr wohl. Aber ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen soll. Ich glaube, ich schaffe das nicht alleine und ich fühle mich irgendwie schlecht, vor allem, weil meine Freunde auch schon zu mir gesagt haben, dass sie sich irgendwie Sorgen machen, weil mein Verhalten so komisch ist oder anders ist. Vor allem, wenn sie mich fragen, so, ja, willst du nicht geessen oder so. Sage ich halt meistens nein, weil dann kommt halt die klassische Ausrede, so, nein, ich habe keinen Hunger oder so, aber eigentlich geht es mir eher darum, dass ich nicht zu viel essen will, weil ich wirklich in den letzten Wochen versucht habe, dass ich wenig esse, jeden Tag ins Fitnessstudio gehe und eigentlich alles dafür tue, dass ich abnehmen kann. Und das will ich jetzt nicht einfach so schmeißen, so mehr oder weniger. Aber jetzt geht seit einer Woche einfach gar nichts mehr weiter und ich bleibe immer beim gleichen Gewicht. Und jetzt fühle ich mich irgendwie noch schlechter als vorher, wie ich noch mehr Kilos gehabt habe, weil vorher habe ich wenigstens das Gefühl gehabt, ich kann was erreichen, aber seitdem das nicht mehr weitergeht, da fühle ich mich einfach so, als kennt ich gar nichts oder als war ich der größte irgendwie Versager oder so. Ja, jetzt wollte ich euch irgendwie um Rat bitten, ob es jetzt irgendwelche Tipps für mich hätte oder ob es überhaupt noch normal ist, was ich da fabriziere oder was ich eigentlich tun könnte, dass ich mich vielleicht besser fühle.
Dankeschön für diese ehrlichen Worte, Laura.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Nachricht und ich kann das sehr gut verstehen und auch irgendwie nachvollziehen, oder? Also ich glaube, da jeder hat schon einmal versucht, oder das Gewicht, das mal Thema ist und dass man dann versucht, gerade jetzt zu Neujahrsbeginn, Neujahrsvorsätze.
Man macht sich da schon viel Druck oft.
Da macht man sich Druck und es ist aber schon nicht so ungefährlich, muss ich ehrlich sagen. Und du hast irgendwann gesagt, ja, du hast das Gefühl, du kommst alleine nicht mehr raus. Und das ist so richtig, es dreht sich alles um dieses Thema, so wie das klingt. Und das ist nur noch das Thema und es geht nur noch darum, meinen Selbstwert irgendwie dadurch festzusetzen, je nachdem, wie viel Kilo ich gerade habe. und was ich esse oder auch was ich voll schade finde tatsächlich ist irgendwie, wenn du sagst, okay, ich gehe nicht mehr zum Essen mit Freunden mit und ich ziehe mich immer mehr sozial zurück. Und das sind schon, finde ich, so ein bisschen so Red Flags, haben wir heute schon so gesagt, wo man sagt, wo ich jetzt aus
bisschen wie Alarmglocken,
genau,
oder?
Aus psychotherapeutischer Sicht sage, ja, also aufpassen auf jeden Fall. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir nach der Sendung in Kontakt treten könnten, weil das ist jetzt übers Radio natürlich extremst schwierig, da jetzt irgendwas zu sagen, und da braucht es auch ein bisschen ein längeres Gespräch, um das herauszufinden. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Nachricht nochmal schreibst oder wenn ich dich einfach, wenn du mir kurz ein Okay gibst, dass ich dich anrufen kann, damit wir das auch besprechen können. Weil das muss man schon auch fairerweise dazu sagen, das ist schon auch eine Gefahr von Social Media, und da gibt es auch deutlich einen Anstieg der Zahlen bei Essstörungen. Also jetzt nicht, dass die Laura eine Essstörung hat, das weiß ich nicht, das kann ich übers Radio nicht sagen, aber was Social Media schon auch befeuern kann, ist, dass da so Körperwahrnehmungsstörungen entstehen, dass man sich immer mit Menschen vergleicht, die, wo es komplett unrealistisch ist, weil die ja auch bearbeitete Profile haben, oder auch mit Menschen vergleicht, die hauptberuflich Fitnesstrainer oder Fitnessmodel sind,
die sonst
nichts machen.
Und quasi den ganzen anderen Tag nichts machen.
Und da muss man aus psychotherapeutischer Sicht auch sagen, gibt es da ganz viele oder ganz viele, ich habe zumindest, und ich habe nicht so lange gesucht, gibt es viele Accounts auch, die wirklich essgestörtes Verhalten heroisieren und da wirklich sagen, dass so muss das sein, und wenn du das nicht machst, dann bist du ein Loser, ein Versager. Das ist ein absoluter Bullshit und wirklich lebensgefährlich.
Wahnsinn.
Weil so eine Essstörung, wenn sich die einmal festgesetzt hat, und das so kann es manchmal beginnen, das finde ich super, Laura, dass du jetzt da um Rat fragst,
voll,
weil das ist wirklich großartig, weil das wirklich gefährlich sein kann. Also bei Essstörungen, das kann dann wirklich so ein Selbstläufer werden, und dann hat man wirklich so diese Körperwahrnehmungsstörung, dass man wirklich zwar schon extremst dünn ist, aber sich noch immer als viel zu dick sieht und immer weiter abnehmen möchte. Und da soll man, oder da muss man im besten Fall, müssen tut man gar nichts, aber das kann wirklich lebensgefährlich sein. Und deshalb bitte schreib mir noch einmal und lass uns gemeinsam telefonieren, und auch alle anderen, die so das Gefühl haben, da in so einem Radl drinnen zu sein und da nicht rauskommen, oder das Gefühl haben, nicht alleine rauszukommen und den Selbstwert nur noch über ihr Gewicht irgendwie festsetzen und Essen ein ganz großes Thema ist und das allumfassende Thema ist.
So, dass es wirklich den ganzen Alltag einschränkt, oder?
Ja, also es ist wirklich dann komplett drauf fokussiert nur noch und dann eben auch mit sozialem Rückzug einhergeht. Da muss man echt aufpassen, dass sich das nicht zu einer Essstörung entwickelt, und lieber früher was machen als später, weil umso leichter ist es, und sich dann echt bitte professionelle Hilfe holen, weil das kann wirklich sehr, sehr gefährlich werden.
Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.